Ja, und wenn wir aufs Leben schauen, dann hat auch unser Leben eine gewisse, ja, Dramaturgie, einen gewissen Prozess, den er zeigt. Ich möchte heute darüber sprechen, warum auch meine persönliche Praxis heute nicht mehr die ist, wie vor 5 Jahren und auch nicht mehr die vor 10 Jahren ist. Und ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen auf meine eigene Reise durch die Veränderungen meiner Yoga-Praxis und auch meine Beziehung zu meiner Yoga-Praxis. Yoga muss dem Menschen angepasst werden, nicht der Mensch dem Yoga. Also alle Lebensumstände, unser Alter, die Gesundheit, die Lebensphase, in der wir sind, Konstitution, also zum Beispiel ayurvedisch betrachtet, unser Alltag, unser Nervensystem, all das sollte zuerst berücksichtigt werden. Willkommen zu Remember Who You Are. Ein Podcast, um dich daran zu erinnern, wer oder was du in der Tiefe wirklich bist. Ich bin Wanda und ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt der Spiritualität, des Yoga und der persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Hello, my dears, und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier. Bevor wir reinstarten ins heutige Thema, lass uns einen kurzen Moment für einen Check-in nehmen. Das machen wir viel zu selten im Alltag, wirklich einmal für einen kurzen Moment ehrlich reinzuspüren, wo sind wir gerade, wie geht's uns gerade. Und du kannst diese Übung mitmachen, auch wenn du im Auto unterwegs bist oder in der Bahn sitzt, einfach die Augen offen halten. Und dann nimm hier einmal einen tiefen Atemzug mit mir, atme ein über die Nase und über den geöffneten Mund aus. Lass los, lass die Schultern sinken, noch zweimal so, atme ein und lang aus. Entspann den Bauch und noch einmal. Sehr schön. Und vielleicht schließt du die Augen, vielleicht hältst du sie offen. Lass den Atem weiter sanft ein- und ausströmen. Schultern entspannen, Bauch weich, Gesichtszüge weich. Und nimm dir einen kurzen Moment hier, um reinzuspüren in deinen Körper, in deine physische Schicht. Wie fühlst du dich heute in deinem physischen Körper? In deinem Pyjama, der dir gegeben wurde, in deinem Onesie für dieses Leben? Wie bist du heute hier? Atme ein und aus, einfach wahrnehmen, wo sitzen vielleicht Verspannungen? Wo bist du gerade? Physisch, und nimm auch wahr, wie geht's dir mental, geistig? Bist du klar und wach? Bist du ein bisschen zerstreut? Vielleicht ein bisschen dumpf? Vielleicht hast du leichte Kopfschmerzen? Atme ein und aus mit all dem, was du wahrnehmen kannst. Es ist so kraftvoll, so heilsam, einfach zu benennen, was ist. Ohne es verändern zu wollen, einfach nur wahrnehmen. Wenn du magst, leg auch gerne eine Hand aufs Herz oder spür jetzt in deinen Herzraum hinein. Atme einmal tief ein und aus in den Herzraum. Nimm wahr, was bewegt dein Herz. Wie geht's deinem Herzen gerade? Was fühlst du hier? Sehr schön. Atme ein und aus mit all dem, was jetzt ist. Wenn du soweit bist, dann öffne wieder die Augen und komm in den Raum zurück. Welcome back und schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, wie bin ich heute hier? Ja, meine kleine Kostprobe, wie so ein inneres Check-up sich anfühlen kann. Körperlich bin ich ziemlich lediert gerade. Ich habe hier so ein Thermacare-Pflaster im Nacken kleben. Seit gestern hat sich alles zugezogen in meinem Nacken-Schulterbereich. Marcel hatte das auch vor ein paar Tagen. Er glaubt, das kommt von unseren Kissen. Kann natürlich sein. Wir haben auch so einen Topper drauf, der ist irgendwie auch zu weich. Also das kann sein, natürlich irgendwas eingeklemmt. Aber dann stand ich gestern auch noch auf dem Kindergeburtstag am Meer im Wind. Das hat das Ganze noch verschlimmert. Und jetzt bin ich echt so total eingeschränkt. Muss immer meinen ganzen Körper hier drehen, um überhaupt irgendwie nach rechts und links zu gucken. Links total die Blockade. Hab mir tatsächlich auch schon eine Ibu reingeschmissen heute Morgen. Dementsprechend fühle ich mich etwas dumpf. Mein Geist ist nicht so klar. Leichte Kopfschmerzen. Ich wollte den Podcast tatsächlich auch gestern aufnehmen, aber ich habe mich gar nicht danach gefühlt. Also ich war gar nicht outgoing, outspoken. Das ist heute ein bisschen besser, also es fließt ein bisschen besser. Und ja, habe tatsächlich einfach gestern nur Yin-Yoga gemacht, statt Podcast aufnehmen. Ich sitze gerade hier in meinem wunderschönen Dom und bin hier schon in Einstimmung auf das kommende Yin-Yoga und Elements Retreat am Wochenende, was am Sonntag startet. Und ja, bin tatsächlich auch selber etwas verlangsamt und jetzt auch durch diese Nackenstarre. Also es ist wirklich ein schreckliches Gefühl. Also wer das kennt, das ist wirklich extrem unangenehm. Hatte ich schon lange nicht mehr. Für mich so ein bisschen wie so eine Oma. Aber ich kann trotzdem sprechen. Das ist das Gute, ja. Also genau, das ist so körperlich los bei mir. Geistig, wie gesagt, leichte Kopfschmerzen, etwas dumpf. Und in meinem Herzen bin ich aber ein bisschen aufgeregt und voller Vorfreude auf diesen Podcast, ihr Lieben. Also ich sitze hier mit einem Grinsen, du hörst es vielleicht auch. Ich sitze hier mit einem Grinsen, weil ich aufgeregt bin, weil ich denke, okay, heute drückst du auch wieder nicht auf die Stopptaste, meine Liebe. Du hast es dir vorgenommen als Challenge und es sollte sich nicht nur durch die letzte Folge ziehen, sondern es geht weiter so. Ja, also raus aus dem Perfektionismus war die letzte Folge und das will ich mir wirklich zum Motto machen. Und ich habe ganz viele tolle Nachrichten von euch bekommen. Ihr wart so großzügig und liebevoll. Ich habe so viel Feedback von euch bekommen auf die letzte Folge. Es hat mich unglaublich ermutigt, ihr Lieben. Also vielen, vielen Dank für alle, die sich die Mühe gemacht haben, die Zeit genommen haben. Ich weiß das mega zu schätzen in unserem Busy Life, dass ihr euch hinsetzt, mir über Spotify geschrieben habt, mir über die DMs bei Instagram geschrieben habt. Und ich würde gerne ein paar vorlesen, was ihr mir hier so geschrieben habt. Ja, also einmal von Antje. Ja, die hat geschrieben, liebe Wanda, ich musste jetzt gerade den Podcast mal pausieren, um dir zu schreiben. Du sprichst gerade darüber, dass AI bei dir bei einer Podcast-Vorbereitung immer noch alles Mögliche auflistest, was du zu dem Thema noch alles sagen könntest, etc. Ich höre deinen Podcast, weil ich wissen möchte, was du zu einem Thema zu sagen hast. Und das ist dann eben nicht vollständig wissenschaftlich und auch nicht von allen Seiten beleuchtet, sondern es ist deine Kuration. Ja, schreibt man das überhaupt so? Also wie in einem Museum siehst du ja auch nicht alle Bilder zum Thema Seerosen, die es gibt, sondern eine Auswahl. Der Kurator, die Kuratorin wählt aus, ja, was wird hier gezeigt. Ich bin begeistert von deiner Auswahl an Themen und Blickwinkeln und am Ende geht es im Leben bei zwischenmenschlichem Austausch ja darum, verschiedene Perspektiven zu erleben. Danke also, dass du nicht immer alles perfekt machst. Oh, danke, liebe Antje. Ich habe mir tatsächlich dieses Feedback abgespeichert und habe mir gesagt, das lese ich mir jetzt immer vorher durch zur Ermutigung und ja auch zum Stillwerden lassen meiner inneren Perfektionistin. Jemand hatte ja auch einen Namensvorschlag, spontan Beate. Ja, also vielen Dank dafür. Übrigens, meine Tante heißt Beate. Ich weiß nicht, ob sie so freuen würde. Genau, aber innere Perfektionistin Beate. Ich bin einverstanden mit diesem Namen. Finde ich, klingt recht streng. Also gerne, nehme ich. Also Herbert und Beate haben wir am Start, ja. Dann hat hier jemand geschrieben, Romy, liebe Wanda, ich höre deinen Podcast schon fast seit Beginn. Du hast mich an ganz vielen Tagen inspiriert und angehalten, Yoga auch abseits der Matte zu praktizieren. Ich folge deinen Gedanken, deinen Prozessen so gerne und freue mich darauf, das auch in Zukunft zu tun. Deine Authentizität ist etwas so Bereicherndes und ich finde es so schön, dass du das für dich nun auch wieder mehr wahrnimmst und hier im Podcast leben möchtest. Deine eigenen Gedanken reichen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, danke, liebe Romy, so sweet, deine Worte, das hat mich sehr, sehr berührt. Wiebke schreibt, liebe Wanda, danke für diese Folge und deine echte, authentische Art. Gerade in einer Welt von KI finde ich es umso wichtiger, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist, auch ohne Stopptaste. Ich folge seit 2019, seit meiner allerersten Yogalehrerausbildung. Liebe Grüße aus Oberfranken gehen raus. Danke, danke, danke. Ja, also und noch viele, viele andere Feedbacks mehr. Ich will mich nicht weiter selbst beweihräuchern hier. Ihr könnt sie euch auch selber noch durchlesen. Aber ich will euch einfach sagen, es kommt bei mir an. Ich lese mir das durch. Es geht in mein Herz. Also danke, danke, danke dafür. Und es ermutigt mich wirklich, heute auch nicht auf Stopp zu drücken, ihr Lieben. Es geht heute um ein Thema, was mir schon lange am Herzen liegt. Und ich habe schon öfter versucht, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Einige von euch haben auch geschrieben, es hätte ich nie gedacht, dass du dir so viel Gedanken machst und dass so viel Arbeit dahinter steckt und so. Ja, also es ist ja schön eigentlich, dass ihr das nicht denkt, dass ihr das Gefühl habt, ich sitze hier und hau den einfach so raus im Podcast. Das finde ich also auch ein sehr, sehr schönes Kompliment, ja, dass ihr das glaubt. Nee, tatsächlich, sehr, sehr viel Vorbereitung steckt dahinter. Hinter diesem, und ich versuche da so die Waage zu halten, ne, zwischen Vorbereitung, einen roten Faden zu haben, aber trotzdem auch aus dem Moment heraus zu sprechen. Denn das macht ja nun eben auch so eine Solo-Folge oder eben mit dem Podcast auch aus, dass er wirklich auch natürlich aus dem Moment heraus kommt. Und wenn wir im Gespräch wären, ne, wenn du mit einer Freundin am Kaffeetisch sitzt, dann kommt das ja auch einfach so raus, ohne dass du dir vorher ein Konzept gemacht hast über das Gespräch. Das heißt, wir können das, glaube ich, alle, ich sag mal, mit dem Flow des Momentes zu gehen. Ah, ich werde hier attackiert. Hier sind überall Käfer, ihr Lieben. Das ist nämlich hier offen, der Boden. Käfer und große Waldameisen. Ja, ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht über meine Yin-Teilnehmer. Also falls du am Sonntag dabei bist, hier gibt es große Waldameisen. Die tun natürlich nichts, aber die fallen hier einfach so auf mich rauf. Naja, also ihr merkt es erst aus dem Moment heraus mit Ameisen. Genau. Ein Thema, worüber ich mir schon länger Gedanken mache, ein Thema, was ein Prozess war die letzten Jahre und was ich unglaublich wichtig finde, darüber zu sprechen, und zwar, wie sich unsere Yoga-Praxis verändern darf durch die verschiedenen Lebensphasen und die inneren Jahreszeiten hindurch. Ja, wir gehen ja genauso wie die Natur die ganze Zeit durch verschiedene Phasen. Ja, wenn wir in die Natur schauen, dann sehen wir diese Phasen von dem ersten Samen im Frühling, der erblüht, und jetzt gehen wir gerade in den Sommer über und alles wird üppig und grün und alles blüht, und dann kommen wir in den Herbst und die Blätter fallen von den Bäumen und die Bäume lassen los, die Natur lässt los und bereitet sich auf den Winter vor, und dann kommt die Phase der Regeneration, des Schlafes der Natur, und die Samen ruhen unter der Erde, bevor sie wieder sprießen im neuen Jahr. Und genauso wie die Natur durch diese Phasen geht, gehen auch wir durch diese Phasen. Ich glaube, als Frau ist man sich dessen noch bewusster, besonders als bewusste Frau, die sich mit ihrem Mondzyklus beschäftigt. Also wer das noch nicht tut, dem kann ich nur empfehlen, das zu tun. Da steckt so viel Weisheit drin. Denn wir sind alle zyklische Wesen, ob Mann oder Frau. Frauen spüren es eben vielleicht nochmal besonderer, weil sie eben auch hormonell durch diese verschiedenen Phasen gehen, von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der Winter eben die Menstruation, der Herbst die prämenstruelle Phase und dann der Frühling verbunden sozusagen mit dieser Pre-Ovulation-Phase vor dem Eisprung und dann der Sommer, der Eisprung. Und demnach gehen wir eben auch durch diese unterschiedlichen Phasen. Ja, wir verändern uns, wir sind auch, und das vergessen wir ja häufig, ich glaube, es ist eines der größten Vergessen dieser Welt, dieser Menschheit, ist, dass wir Natur sind, dass es nicht die Natur gibt und dann den Menschen, sondern wir sind Teil der Natur. Auch wir gehen durch Phasen, wir gehen durch Prozesse. Und das immer wieder zu erinnern, finde ich ganz, ganz wichtig. Nicht nur innerhalb unseres Menstruationszyklus, aber auch immer innerhalb unseres Lebens. Ja, und wenn wir aufs Leben schauen, dann hat auch unser Leben eine gewisse, ja, Dramaturgie, einen gewissen Prozess, den er zeigt. Ja, wenn wir auch aus dem Ayurveda schauen, dann sagt man zum Beispiel, die erste Lebensphase ist die Kapha-Phase, ja, von Wasser, von Erde. Ja, dieses, sag ich mal, auch beim Baby ist es so, dieses Schleimige, sag ich mal, viel Schleim in den ersten Lebensphasen. Und dann später kommt viel Schleim in der ersten Lebensphase. Wie klingt das denn? Aber ja, also es ist so dieses Erdige, erstmal so hier ankommen auf dieser Welt. Und dann kommt, sag ich mal, die Sturm- und Drangphase, das ist so die Pitta-Zeit, ne? So 20er, 30er auch. Und dann, ja, so gegen, ich sag mal, auch Perimenopause, dann bei der Frau, bei Männern ist es vielleicht Midlife-Crisis, ja, oder auch bei Frauen Midlife-Crisis, dann so 40er, Mitte 40, so, sag mal, zur Hälfte des Lebens, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle ungefähr 80 werden, sowas, roundabout, kommt dann eher so Richtung Vata, ja, das ist dann die Vata-Phase, wo es eher darum geht, die Feinstofflichkeit in uns zu stärken, die Verbindung zum Größeren zu stärken, nach oben zu stärken. Aber auch körperlich, unser Körper wird poröser, trockener, feiner, wir werden sensibler, wir ertragen nicht mehr so gut Lautstärke, wir sind wir sind einfach viel, viel feiner unterwegs, also Vata, Äther und Luft, Pitta, dieses Feuerelement, ja, in der Mitte unseres Lebens. Und das sich einfach bewusst zu haben. Es gibt unterschiedliche Konzepte. Aus dem TCM gibt es wieder ein anderes Konzept, ne? Aber es ist jetzt nur ein Konzept, sich das bewusst zu machen. Wir sind in unterschiedlichen Lebensphasen und dementsprechend darf sich auch unsere Yoga-Praxis anpassen. Und ja, unsere Praxis soll nicht immer die gleiche bleiben. Das ist gar nicht vorgesehen. Und ich möchte heute darüber sprechen, warum auch meine persönliche Praxis heute nicht mehr die ist, wie vor 5 Jahren und auch nicht mehr die vor 10 Jahren ist. Und ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen auf meine eigene Reise durch die Veränderungen meiner Yoga-Praxis und auch meine Beziehung zu meiner Yoga-Praxis, die sich extrem verändert hat über die Jahre und was für mich aber auch gar nicht so leicht war, das anzuerkennen und das anzunehmen, diese Veränderung. Ich glaube ja, das ist eine der großen Lehraufgaben für uns Menschen, ist immer wieder das Loslassen, ja, das Loslassen von einer Idee, wie wir zu sein haben, in Anführungsstrichen, wie eine, schon wieder Ameise hier, wie eine Yoga-Lehrerin zu sein hat, wie unsere Praxis zu sein hat, wie fit wir zu sein haben und so weiter und so fort. Also dieses hätte, müsste, sollte, uns davon immer wieder zu befreien und anzuerkennen, ja, ich bin ein lebendiger, sich verändernder Prozess. Dieser Körper ist ein verändernder Prozess der Natur auch. Und das ist okay. Und ein weiser Yogi, ein weiser Mann, viele von euch kennen ihn, Krishnamacharya, der Urvater eigentlich aller Yogis, er hat gesagt, Yoga muss dem Menschen angepasst werden, nicht der Mensch dem Yoga. Ja, ich sag's nochmal. Yoga muss dem Menschen angepasst werden, nicht der Mensch dem Yoga. Oder auf Englisch, im Original hat er gesagt, Yoga should be adapted to the individual, not the individual to the yoga. Und was heißt es ganz konkret? Das heißt, also alle Lebensumstände, unser Alter, die Gesundheit, die Lebensphase, in der wir sind, Konstitution, also zum Beispiel ayurvedisch betrachtet, ja, unser Alltag, unser Nervensystem, all das sollte zuerst berücksichtigt werden. Ja, wenn wir uns anschauen, was für eine Yoga-Praxis brauchen wir denn gerade? Versus, ich muss einfach immer weiter so praktizieren, weil das mache ich ja schon seit 5 oder 10 Jahren. Und erstmal, sag ich mal, einzuchecken mit uns, was braucht diese Lebensphase von mir? Was braucht dieser Körper, dieser verändernde Körper jetzt gerade von mir? Welchen Herausforderungen, welchen Belastungen ist er denn eigentlich ausgesetzt, ne? Und ja, das auch, und dieser Satz sagt eben auch, ja, unsere Praxis darf sich verändern, sie soll sich verändern. Yoga darf sich dem Menschen anpassen und nicht der Mensch muss sich reinpressen in eine Idee davon, von Yoga. Und es ist, Praxis ist ein Werkzeug und es ist kein Dogma, es ist kein Leistungstest, den wir irgendwie bestehen müssen oder so. Und wenn wir uns nochmal an diese inneren Jahreszeiten erinnern, ja, diese unterschiedlichen Zyklen und Lebensabschnitte, ja, diese unsere 20er, wo wir häufig in dieser Sturm- und Drangphase sind, sage ich mal, ne, von viel Feuer, viele Ideen, viel Pitta, Vata auch, ja, Kreativität, vielleicht auch Ehrgeiz, ja, was wir umsetzen wollen, was wir erreichen wollen, die Suche nach unserer Identität, wer sind wir eigentlich? Also wenn ich zurückdenke so an meine 20er, Ende 20er, Halleluja, ja, wie viel ich da mit mir selber einfach beschäftigt war, wie viel es einfach auch an Heilung noch gebraucht hat in mir. Und ich glaube, da ist auch noch ganz viel so von, ich sag mal, sich beweisen wollen, von den Eltern sich, sag ich mal, emanzipieren wollen, sich gesehen fühlen wollen und dann irgendwie in den 30ern, wo wir, sag ich mal, so ein bisschen reifer werden, vielleicht ein bisschen mehr wissen, wer wir sind, uns entscheiden, ob wir vielleicht eine Familie gründen wollen, vielleicht eine längere Partnerschaft, Verantwortung dazu kommt und die Energie aber vielleicht auch gar nicht mehr so, ja, so zur Verfügung steht, wie sie so endlos war und wir plötzlich merken so, okay, es macht schon was aus, wenn ich eine Nacht nicht schlafe, das spüre ich schon am nächsten Tag und plötzlich passt die Praxis eigentlich nicht mehr ganz so, ja, zu uns und häufig machen wir aber das Gegenteil, obwohl wir uns das vielleicht irgendwo bewusst ist, dass wir durch diese unterschiedlichen Lebensphasen gehen, wie wir mit Veränderungen umgehen, ne? Dass wir nämlich versuchen festzuhalten, streng mit uns zu sein, hätte, müsste, sollte, ja, warum ist mein Körper nicht mehr so, warum bin ich nicht mehr so leistungsfähig, ich müsste doch so wie früher praktizieren. Und das kenne ich selber sehr gut. Ich nehme euch ein bisschen mit durch meine persönliche Yoga-Reise. Vielleicht hast du auch meine allerersten Podcasts gehört. Ich weiß, viele von euch haben mir geschrieben, sie sind wirklich seit 2019, also seit Anfang an eigentlich mit dabei. Also ich habe 2019, glaube ich, einen Podcast gegründet. Ja, das kommt gut hin. Und ja, und die haben, und ihr habt dann vielleicht schon auch diese ersten Podcasts noch in Erinnerung. Da habe ich so ein bisschen auch meine Reise nach Bali geteilt und meinen Weg zum Yoga und meinen inneren Weg. Und ich habe vor ja über 20 Jahren in Berlin mit Yoga begonnen. Ich mache das in einer, ich sag mal, in einem kurzen Abriss, ja. Damals wirklich, sag mal, ganz, ganz klassisch Vinyasa Flow. Sehr körperlich bezogen, auch eher leistungsorientiert. Ich bin ja ausgebildete Tanzgesang und Schauspielerin. Ich habe Tanzgesang und Schauspiel studiert, also Musical-Darstellerin, damals in der Stage School studiert. Das heißt, ich kam aus dem Tanz, ich kam aus dem Leistungssport in Anführungsstrichen. Und ja, es war auch, ich sag mal, auch spaßorientiert, aber vielmehr, sag ich mal, doch über die Leistung, ja, eine gewisse Pose zu nailen, ja, jetzt mal den Unterarmstand und in den Spagat und ins Rad und noch ein einbeiniges Rad, den Fuß nach oben. Und da war schon eine sehr sportliche, leistungsorientierte Komponente bei mir dabei. Und ich kam ja eben einfach auch aus diesem körperlichen Bewusstsein mit diesen, sag ich mal, auch körperlichen Voraussetzungen, die ich dann hatte, einfach sehr gedehnt zu sein und fand diese Challenge cool und auch diese Ästhetik, ja, da ging es dann damals irgendwie los. Also ich habe dann mit Anfang 20 angefangen, Yoga zu praktizieren und dann meine erste Yoga-Lehrerausbildung mit 27 gemacht. Da war ich damals super früh dran. Ich war die jüngste aus unserer Gruppe von 40 Teilnehmerinnen, weiß ich noch. Ja, fand das natürlich einfach irgendwie auch schick, ja, also auch diese Ästhetik. Ich habe ja damals auch gemodelt, ich war noch, sag ich mal, noch mehr am äußeren Erscheinungsbild interessiert. Also nicht, dass mich das jetzt nicht mehr interessiert, aber ich habe mich sehr viel mehr darüber identifiziert, würde ich sagen, und es war mir sehr viel wichtiger. Und dann ging das halt langsam los, ne, mit YouTube. Ich habe dann meine ersten YouTube-Videos gemacht. Ich glaube, die sind sogar noch auf YouTube. Halleluja, ich will die eigentlich mal runternehmen. Also mir ist es fast, also ich unangenehm, ja, mir das anzugucken. Ich kann mir das ehrlicherweise nicht angucken. Also wie ich vor 12 Jahren unterrichtet habe, um Gottes Willen. 12, 13 Jahre, ja. Genau, und dann fing das eben an. Ich habe meinen ersten YouTube-Kanal gemacht, erste YouTube-Videos gedreht. Instagram ging dann gerade los und ja, ich fand das natürlich schick, ne? Also ging das los mit sich vor einer schönen Palme ins Rad oder in den Tänzer. Der Tänzer ist eine sehr beliebte Pose, ja, vom Sonnenuntergang und solche Geschichten. Fotoshootings auf der Straße, Unterarmstand, einen Handstand machen, weiß ich nicht, vorm Kölner Dom und ne, also diese Bilder, ihr erinnert euch. Also das machen ja manche auch immer noch und ich denke, also ich habe jetzt gestern habe ich eine Freundin oder eine Bekannte, die ich noch aus Bali kenne, Yogalehrerin, der ich auch noch lange folge, schon lange folge und sie macht das immer noch, ne, zieht es immer noch durch, hat jetzt auch ein Kind und auch Anfang 40 und macht immer noch ihre Handstände vor den Palmen. Also ich habe Respekt dafür, ja. Also weil ich gar nicht mehr diesen Anspruch habe oder nicht den Willen oder die Disziplin und den Sinn darin sehe, mich da immer, sag ich mal, in der Öffentlichkeit in irgendeine Pose reinzuschmeißen für ein geiles Instagram-Foto. Genau, und das war jetzt irgendwie so diese Zeit und sehr, sehr viel, sag ich mal, nach außen orientiert. Und ich habe dann, ich weiß noch, es gab eine, so eine Key-Klasse für mich innerhalb der Yoga-Ausbildung. Das war eine Chakren-Klasse und ich kam da wirklich raus, komplett rausgebeamt und ich war so, wow, was war das denn? Also wirklich mit Energetik, ja. Und da habe ich dann auch wirklich gespielt, es gibt eine ganz, ganz große Welt, eine Energiewelt, die Yoga bedeutet. Und wir haben hier gerade so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, sage ich mal, in der Ausbildung. Es war eine ganz großartige Ausbildung, weil sie wirklich das Fundament gelegt hat mit sehr viel Fokus auf Ausrichtung und Anatomie. Und ich dadurch einfach ein mega gutes Fundament hatte, aber so, sag ich mal, die ganze Energetik und Pranayama und Meditation, das war einfach nicht Teil der Ausbildung. Und ja, und habe dann gesagt, ich muss irgendwo hin, wo ich tiefer gehen kann. Das war so mein Anstoß. Deshalb bin ich nach Bali gegangen, um wirklich mich weiterzubilden, selber Heilungsarbeit zu betreiben. Und dann bin ich auf Bali mit traditionell tantrischem Hatha zum ersten Mal in Kontakt gekommen. Und das war wirklich so eine Revelation. Also es war eine totale Offenbarung für mich. Auch erstmal fremd, weil Hatha-Yoga, für diejenigen, die vielleicht auch bei mir angefangen haben, Hatha zu praktizieren, ihr kennt es, ihr denkt so Moon-Hatha, man hält die Posen viel länger, es ist sehr viel statischer, es geht sehr viel mehr um Stabilität, um eine Ruhe in der Praxis, es geht nicht um einen kreativen irgendwelchen Advanced Flow, sondern es geht wirklich um auch eine energetische Arbeit innerhalb der Posen, um bewusst den Geist zu beobachten, wahrzunehmen, ja, so einen ganz anderen Fokus mit einer ganz anderen Intention zu praktizieren, wirklich Yoga als eine spirituelle Praxis, eine tantrische Hatha-Yoga-Praxis, wo es darum geht, Energie zu lenken, mit Energie zu arbeiten. Die Kriyas, die Kriya-Meditation haben mir einen Zugang erstmal tiefer zur Meditation gegeben. Ich bin zunächst einmal mit Zen-Meditation, sag ich mal, ein bisschen aufgewachsen. Meine Eltern praktizieren Zen-Meditation. Meine Mutter ist auch Schülerin von einem Zen-Meister. Und das ist eine sehr viel, ich finde sie sehr herausfordernde Form der Meditation, weil es sehr viel um Stille geht und um stilles Sitzen. Keine Anleitung, keine Energieführung, kein Objekt des Fokus, sage ich mal, in dem Sinne. Und damit habe ich angefangen und das fand ich sehr schwierig und hatte da nicht so den Zugang. Und dann hat mir diese Form der Energieführung sehr geholfen, einen tieferen Zugang zu Meditation überhaupt zu gewinnen. Und ich habe mich wirklich in Meditation verliebt, habe mich auch ins Hatha-Yoga verliebt und war komplett hooked, habe die Ausbildung gemacht, habe schnell angefangen. Zu der Zeit habe ich dann irgendwie 10 Klassen die Woche unterrichtet, Workshops gegeben, dann selber in Teacher-Trainings mitgewirkt und war sehr, sehr tief in meiner Praxis drin. Also das heißt wirklich, jeden Tag mindestens 2 Stunden eigene Praxis am Morgen, also von Asana-Praxis, Meditation, Mantren. Und das war auch geprägt auch mit einer gewissen Strenge und Struktur. Also Hatha-Yoga ist jetzt nicht for the fun. also dieser Spaß, ich sag mal Spaßanteil, den ich auch sehr stark habe in meiner Natur. Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch. Ich war immer ein sehr fröhliches Kind. Ich kam vom Tanzen, ja, also dieser tänzerische, kreative Anteil, der ja auch im Vinyasa Flow drin ist. Ich habe nach der Vinyasa Ausbildung habe ich auch erstmal Aerial Yoga noch gemacht, also wo man upside down hängt von der Decke. Da habe ich 2 verschiedene Ausbildungen gemacht, Yin Yoga, Prä- und Postanteil Yoga gemacht. Also habe sehr vieles vor dem Hatha dann gemacht noch. Und habe dann auch gemerkt, so dass dieser Teil ein bisschen verloren ging. Also dieser Teil, der so, sag ich mal, fröhlich, tänzerisch, kreativ, weil Hatha einfach eine gewisse Strenge, eine gewisse Disziplin mitbringt, weil Yoga wirklich auch eine Disziplin ist, eine Disziplin des Geistes, erst einmal des Geistes, des Atems, des Körpers. Und habe aber auch gemerkt, wie wahnsinnig heilsam das ist, wie gut mir das tut, meinem unruhigen Vata-Wesen, ja, meinem Pitta-Drive, so wie gut mir das tut, mich dazu zügeln, meine Energie wirklich bewusst zu lenken. Und deswegen war das unheimlich heilsam für mich und unheimlich gut auch und hat wirklich, auch wenn wir jetzt mal aus einer tantrischen Sicht sprechen von Shiva Shakti, hat das wirklich meinen Shiva-Anteil extrem gestärkt, also der Anteil, der präsent ist, der ruhig ist, der klar ist, der Stille halten kann, der eine Präzision hat, eine Klarheit, eine Führung. Also diesen Teil habe ich in der Zeit, wo ich dann tief ins Hatha eingetaucht bin, extrem entwickelt in mir, in meiner Praxis, aber auch in mir als Lehrerin. Und das hat mir unheimlich gut getan. Das, was ich nämlich beobachte oder das, was ich damals auch als Feedback bekommen habe, weil ich ja als aus dem Vinyasa Flow kam und das ist dieser Flow-Anteil, der natürlich Vata-Menschen unheimlich leicht fällt, dass wir das häufig dann auch in die Art und Weise transportieren, wie wir unterrichten, nämlich total flowy, total spontan. Und was aber Yoga braucht als Yogalehrerin, ist wirklich diese klare Führung, Präzision, Direktion und nicht so viel, sag ich mal, das Weichgewaschene, was ich häufig auch erlebe in Yoga-Klassen. Und ich glaube, besonders Frauen, besonders für weibliche Yogalehrerin ist es sehr kraftvoll, ihren Shiva-Anteil zu entwickeln. Der Teil, der klar, mutig, selbstbewusst in Führung geht. Ja, und das ist hier gerade meine Ermutigung an dich, wenn du Yogalehrerin bist, noch direkter, weniger weichgewaschen, weniger nett sein, sondern mehr wirklich in die Klarheit zu gehen. Bin ein bisschen abgedriftet in Richtung, das passiert nämlich auch, wenn man nicht auf Stopp drückt, in Richtung Unterrichten, zurück zur eigenen Praxis. Also ich war wirklich sehr, sehr tief verankert in meiner eigenen Praxis und wirklich 2 Stunden täglich, also sag ich mal alles vor dem Mama werden. Und bin dann damals ja zu Marcel nach Starnberg gezogen, an den Starnberger See. Und in dem Moment, wo wir uns kennengelernt haben, war ich sehr, sehr tief auch verbunden mit meiner Praxis, sehr stabil in meiner Praxis und ich war in so einem Moment, und das sind ja die besten Momente im Leben, wo ich niemanden gebraucht habe im Außen. Ich glaube, das ist auch der gesündeste Moment, wenn wir einen Partner oder eine Partnerin kennenlernen, dass wir gar nicht in so einer Neediness sind. Und meine Praxis war wirklich mein Anker für, ich sage jetzt mal, auch meine emotionale Instabilität, denn besonders als Frauen haben wir die einfach, ja, schon hormonell bedingt. Wir sind Natur, wir sind den Schwankungen unserer Hormone unterlegen. Ja, das sage ich nicht als Opfer, sondern dass das einfach auch Fakt ist. Ja, jeder weiß, wie er sich prämenstruell fühlt. Hallo, was haben wir für Gedanken? Hallo, also den dürfen wir nicht unbedingt glauben. Ja, also frag mal deine Freundin, wenn sie das nächste Mal irgendwie ja Endzeitstimmung herrscht, oder frag dich mal selber, wo bin ich eigentlich gerade in meinem Zyklus? Und dann ist es oft eine Überraschung. Oh, ich kriege ja bald meine Tage. Ah, das war's. Ja, das beeinflusst unser Denken, unsere Gefühle so extrem. Also ich habe so einen Respekt vor Hormonen mittlerweile, durchs Mama-Werden, aber auch durch meine Kinderwunschreise. Und ja, das ist extrem. Das ist eine Körperdroge, ihr Lieben. Also das darf man nicht unterschätzen, wirklich die Wirkung von Hormonen. Und ich habe einfach gemerkt, meine Praxis ist wirklich mein Anker. Und ich habe früher dazu geneigt, in Paarbeziehungen mich in Beziehung zu verlieren, meinen Partner zu idealisieren, ihn auf den Thron zu setzen. Und mich eigentlich nur noch über diese Beziehung zu definieren und da in so eine, ja, auch eine emotionale Abhängigkeit zu kommen, eine gewisse Neediness zu kommen. Und ich habe mir geschworen, dass mir das nie wieder passiert. Und meine Praxis, und mit meiner Praxis meine ich auch meine Verbindung zum Göttlichen, zum Größeren, zu meiner Seele, wirklich auf Platz 1 meiner Prioritäten zu setzen. Und das ist sozusagen non-negotiable. Und so bin ich in die Beziehung gestartet und das ist auch heute noch so. Das hat sich ein bisschen aufgeweicht, sag ich mal. Da bin ich ein bisschen flexibler geworden, aber, oder musste ich auch werden. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr gesund ist. Würde ich jedem empfehlen, die Beziehung zum Größeren an Stelle 1 zu setzen, ja, vor allem anderen. Also deine persönliche Praxis. Und ja, als wir dann, ich sag mal, Richtung Mama werden, Richtung Eltern werden gegangen sind, war das natürlich eine ganz, ganz große Frage für mich, die ich damals auch mit meinem Lehrer besprochen habe. Ja, was ist jetzt, wenn das Kind kommt und ich verliere meine Praxis, meinen Halt, meine Stabilität, meinen Anker? Werde ich noch so funktionieren können? Wie ist die Beziehung dann zum Größeren? Wie wird das alles sein? Ja, also ich hatte schon auch echt ein bisschen Angst, ein bisschen Sorge vor dieser großen Veränderung, weil ich mir das hart erkämpft habe, diese Stabilität in meinem Leben. Weil ich eben eher jemand bin, der emotional ist, Vata-mäßig, Pitta-mäßig, ja, also der sich von den Emotionen hat leiten lassen, wo es wirklich Chaos in meinen Beziehungen gab. Und ne, so, ihr kennt das, wenn in der Beziehung Chaos ist, dann ist das ganze Leben. Also es beeinflusst das ganze Leben, ja, dieses Drama. Und das hatte ich jahrelang und ich habe mich da wirklich rausgearbeitet und, sag ich mal, die Zügel meines Lebens wieder in die Hand genommen. Und ich bin sehr strukturiert, ich bin sehr organisiert, das habe ich mir hart erarbeitet. Ich bin es nicht vom Typ her per se. Und vom Typ her per se bin ich eher kreatives Chaos. Siehst du auch, wenn du in unsere Wohnung schaust. Ja, und deswegen war das für mich überhaupt nicht selbstverständlich und hatte da Sorge, ja, wie würde das sein? Und mit der Schwangerschaft hat sich natürlich mein Körper verändert, das konnte ich ehrlicherweise super gut annehmen, also auch dieses sag mal, Zunehmen von Gewicht, von Schwere. Ich habe richtig viel zugenommen, ich habe 17 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft und kannte das aber gut umarmen. Also in der Schwangerschaft darf man ja auch offiziell zunehmen, ja. Braucht man erstmal den Erlaubnisschein für und alle feiern dich auch noch dafür, ja. Ah, herrlich, dein schöner großer Bauch, super, genau. Und also ich konnte das gut annehmen, fand diese Rundung schön und habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt, habe weiter fleißig praktiziert, auch in der Schwangerschaft, jeden Tag brav meditiert, Mantren gechantet und Yoga gemacht, natürlich dann Pränatal-Yoga unterrichtet. Ja, und dann kam das Wochenbett, was ich auch sehr gut genießen konnte. Und dann, sag ich mal, ging das wieder los. Dann habe ich angefangen mit Yin-Yoga und habe dann aber schon gemerkt, da kam dann so ein gewisser Stress, ja, hoch. Weil ich hatte dann, da war Bodhi 10 Monate alt, hatte ich so mein erstes 50-Stunden-Training. Und dann dachte ich so, okay, bis zum 50-Stunden-Training musst du wieder fit sein. Man weiß, ne, man braucht mindestens 9 Monate, dass der Körper sich zurückbildet. Also ich würde sagen, eher so 2 Jahre. Und das hat auch damit zu tun, wie alt die Frau ist. Je jünger man ist, desto schneller geht die Rückbildung. Je älter man ist, und ich war da 36, desto länger braucht das, ja. Und vieles bildet sich auch nicht zurück und bleibt so. Und der Körper verändert sich. Und das war erstmal eine sehr, sehr große Anpassungsphase für mich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe dann angefangen, Yin-Yoga zu unterrichten. Da war Bodhi 3 Monate alt. Das ging natürlich so, aber ich habe einfach gemerkt, ich fühle mich nicht mehr so wohl in meinem Körper. Der Körper fühlt sich anders an. Ich habe irgendwie natürlich irgendwie dieses alte Bild von mir im Kopf gehabt und verglichen. Und und es gab viele Momente, wo ich einfach wahnsinnig erschöpft war, einfach aufgrund von Stillen. Cluster Feeding, sagt ein Mamas was, also jede halbe Stunde an die Brust und nächtelang nicht geschlafen. Und das habe ich wahnsinnig unterschätzt, was das macht, dieser Schlafmangel wirklich auch mit unserem Gehirn macht. Man ist die ganze Zeit eigentlich irgendwie ein bisschen drüber, so ein bisschen jetlagged eigentlich die ganze Zeit. Und dann irgendwie vor die Kamera zu treten und zu unterrichten. Und damals hatte ich ja noch mein Live-Online-Studio, wo es ganz viel Live-Klassen gab. Wo ich einfach auch gemerkt habe, so wow, das stresst mich total. Ich fühle mich auch gar nicht danach, jetzt vor die Kamera zu treten. Ich habe gar nichts zu geben. Also ich war auch wirklich so teilweise wirklich leer energetisch. Ja, ne? Also mein Kind hat die ganze Energie bekommen. Und das hat mich extrem gestresst. Ich habe mich da unter Druck gesetzt auch und war da in so einem, ja, also in so einem Zwischenmoment. Ne? So, und ich glaube, wir selber, wenn wir in solchen Prozessen sind, in solchen Zwischenphasen, können wir das häufig nicht so klar sehen. Jetzt rückblickend kann ich das sehr, sehr klar sehen und kann sehr deutlich sagen, ja, na gut, na klar, du hast gerade ein Kind geboren, Neufindungsphase deines Körpers, Anpassungsphase. Ist doch klar so, dass es erstmal irgendwie komisch ist, ja, oder dass du erstmal angestrengt bist, du schläfst nicht, so dass es erstmal alles sich neu finden muss und neu reinruckeln muss. Aber trotzdem hat mich das enorm unter Druck gesetzt und auch gestresst, muss ich sagen, dass ich immer so eine Idee von mir hatte, wie ich wieder zu sein habe, wie ich, ne, also so, ich bin doch Yoga-Lehrerin, ich bilde doch aus, ich muss doch jetzt wieder fit sein und so. Also gab es einen unheimlichen inneren Druck, den ich mir heute so nicht mehr machen würde. Und ja, aber es war sozusagen Teil meiner Reise. Und mit dem Schwangerwerden, auch natürlich dann postnatal, habe ich einfach gemerkt, okay, ich habe ganz andere Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse waren plötzlich nicht mehr, Energie hoch und runter meine Wirbelsäule zu schicken, damit ich meine Kundalini irgendwie erwecke. So, ganz, ganz blöd gesagt, ja. Sondern die Bedürfnisse waren dann wirklich sehr viel mehr körperlicher, sehr viel mehr funktionaler, sage ich jetzt mal. Ne, wo man dann plötzlich merkt in der Schwangerschaft, mein Ischiasnerv ist eingeklemmt, Vorbeugen tun mir nicht mehr so gut. Oder ich brauche irgendwie Öffnung im Brustkorb, ich kann nicht so tief atmen, ich brauche eine Seitbeuge. Ne, so. Ich möchte meine Hüften öffnen, also wo es sehr viel mehr um diese körperliche Funktionalität von Yoga ging oder geht im Pränatal-Yoga, aber auch im Postnatalen, ja, wo du plötzlich, denn du trägst das Kind den ganzen Tag auf der Hüfte, du bist total schief im Körper, dann tun dir Seitbeugen gut, Drehungen sind angenehm, mein Handgelenk war entzündet, ich hatte dieses Karpaltunnelsyndrom, habe immer eine Schiene getragen, ich konnte gar nicht im Hund stehen für ein halbes Jahr, ne, so immer auf dem Unterarm stand dann oder irgendwie auf den Fäusten gestanden im Vierfüßler und solche Themen, ja, wo ich gemerkt habe, so, okay, wow, es geht hier plötzlich wirklich um körperliche Gesundheit, Stabilität in meinem physischen Körper. Und im Hatha-Yoga ist ja dieser Fokus, im tantrischen Hatha-Yoga sehr viel mehr auf Energetik, die Wirkungsweise der Asanas, ihr kennt das alles, was ein wundervolles Konzept ist, ein wundervolles, durchdachtes, tiefgreifendes, so sinnvolles Konzept ist, die energetische Wirkungsweise der Asanas. Ich habe da Bücher drüber geschrieben, ja, ihr kennt sie. Und dennoch habe ich gemerkt, so okay, das steht gar nicht mehr so im Fokus. Ich brauche gerade was ganz anderes, ja, weil mein Körper braucht was ganz anderes. Mein Geist, ich bin total müde. Ich kann gar nicht dran denken, jetzt irgendwie mein Vijana Vayu Kriya-Meditation zu machen, um meine Aura zu erweitern oder so. Ja, das war überhaupt nicht im Fokus so nach der Geburt, sondern es ging erstmal um ganz andere Themen. Und auch mein Blick auf Spiritualität hat sich verändert. Mein Blick auf, was ist denn eigentlich Praxis? Und ich glaube, dass viele von uns sich sehr unter Druck setzen. Und dafür muss man nicht unbedingt Mama werden, um, ich sag mal, diesen fixen Ideen festzuhalten von, wie sieht meine Praxis aus? Wann bin ich eine gute spirituelle Schülerin? Wann bin ich eine gute Yogini? Da muss ich doch mindestens 2 Stunden praktizieren oder mindestens 1 Stunde. Ja, also diese Ideen haben wir, glaube ich, häufig, besonders wenn wir aus so einer langjährigen, sag ich mal, auch stabilen, disziplinierten Praxis kommen und dann zu sagen, wow, mein Leben hat sich komplett verändert. Dafür muss man, wie gesagt, nicht Mama werden. Man kann einen Unfall haben, man kann in die Menopause kommen, hormonell bedingt. Ja, also durch Veränderung des Lebens, Umzug, können sich die Bedürfnisse einfach ändern und das bewusst wahrzunehmen und da liebevoll mitfühlend auf uns zu schauen, anstatt so mit der Peitsche hinter uns zu stehen, da haben wir sie wieder, ne? Die Perfektionistin, den inneren Antreiber. So, und zu sagen so, hey, das, du bist in einer ganz anderen Lebensphase. Schau doch mal, was brauchst du denn jetzt eigentlich wirklich? Und wir wissen das mittlerweile aus Studien, es ist nicht die Länge der Praxis, die den Effekt macht. Ich habe es gestern erst wieder gelesen. Es gibt Studien darüber, dass eine lange Meditation von einer Stunde teilweise den gleichen Effekt hat wie eine 10-Minuten-Meditation. Es geht nicht um die Länge und um die Intensität, sondern um die Regelmäßigkeit. Es geht darum, immer wieder zurückzukommen zur eigenen Praxis. Und ich mag so gern diesen Satz, it doesn't matter how often you fall out of practice. Ja, also auf Deutsch, es ist völlig irrelevant, es ist völlig egal, wie oft du aus deiner Praxis rausfällst. It matters that you come back again and again. Ja, es ist wichtiger, dass du zurückkommst, einfach immer wieder zurückkommen. Und ich kenne diese Gedanken, ja, so, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder eine Woche nicht praktiziert, oh Gott, ja, also das kannte ich vorher ja gar nicht. Ich kannte das nicht. Ich war so, das war das Wichtigste in meinem Leben und plötzlich habe ich ein Baby und schlafe nächtelang nicht und rocke ein Online-Business und bin nur so, oh Gott, wann soll ich denn noch eine eigene Praxis machen? Und für mich, was das Schlimmste war, war eigentlich so, dass ich auch in meinen Teacher-Trainings predige ich immer, deine Unterricht ist nicht deine Self-Practice. Ja, also deine Self-Practice ist der Nährboden deiner spirituellen Praxis, der Nährboden deines Unterrichts. Und plötzlich hatte ich gar keine Zeit mehr für Self-Practice. Also diese romantischen Ideen auch mit dem Baby dann da so auf der Matte Yoga zu machen. Also ich weiß nicht, ich beneide alle, die so ein Baby haben. Ich glaube, es sind alles Mädchen. Ich hatte immer ein Entdeckerbaby. Also erstmal fand er es nicht gut, auf dem Rücken zu liegen. Er wollte sitzen. Und dann, sag ich mal, später dann, wenn er krabbeln konnte, ist er immer überall raus. Also in jeder Jurte, in der ich saß, in jedem Mama-Kreis, in dem ich saß, ist er immer raus. Also der wollte nie da in diesem Kreis hocken. Das war ihm auch immer zu viel mit dem ganzen Babys, er wollte immer raus. Und so dieses auf der Matte liegen unter mir. Also wenn ich mein zweites Baby habe, dann werde ich das nochmal versuchen, mit dem unter mich drauf, unter mich legen und Yoga machen. Mal gucken, wie es mir gelingt. Und ich glaube ja, dass wir häufig diese Idee davon haben, dass spirituelle Praxis nur auf der Matte stattfindet, wenn wir Yoga üben, Meditation, Atemübungen, Pranayama oder Rituale. Und durch das Mama werden, werden wir eingeladen, Präsenz zu üben. Und das gilt natürlich nicht nur für Mamas, sondern eigentlich für uns alle. Denn das ist häufig viel schwerer, als in einer Yogastunde präsent zu sein, wenn wir atmen, wenn wir uns bewegen, wirklich uns hinzugeben an den Moment, wirklich da zu sein, nicht mit einem halben Bein, mit der halben Aufmerksamkeit schon woanders zu sein. Und das kann man mit einem Kind, aber auch mit jedem anderen Menschen wunderbar üben. Wie präsent bin ich wirklich? Wie sehr höre ich wirklich zu? Wie sehr lasse ich mich berühren von diesem gegenwärtigen Moment? Oder läuft innerlich in mir schon, was mache ich als nächstes? Ah, ich muss noch einen Instagram-Post vorbereiten, meine To-Do-Liste abarbeiten. Und das finde ich unheimlich schwer, ehrlicherweise. Also das ist für mich eine ongoing spirituelle Praxis. Es ist für mich ehrlicherweise auch der Ausdruck von Spiritualität ist Präsenz. Und ich glaube auch, dass wir einem anderen Menschen ein großes Geschenk machen, fast kein größeres Geschenk machen können, als unsere hundertprozentige Aufmerksamkeit. Ja, dem anderen wirklich das Gefühl zu geben, dass er gehört wird, gesehen wird. Und das ist gar nicht so leicht. Also mit einem erwachsenen Menschen ist es manchmal fast leichter, finde ich, als mit einem Kind, weil du bei einem Kind ja nicht so Resonanz bekommst unbedingt. Ja, besonders bei ganz kleinen Kindern, die noch nicht sprechen können, die im Sandkasten einfach so sitzen, einfach nur da sind und sich im Moment verlieren. Und für diesen Anteil in uns, also unsere innere Antreiberin, ja, die gerne effizient ist, ist es unheimlich schwer, da im Sandkasten zu sitzen, stundenlang. Und ich erinnere mich noch an einen Satz von meinem Halbbruder, der irgendwann meinte, Wanda, Kinder haben ist auch richtig langweilig. Und ich nur so, auf gar keinen Fall. Also dann, also weiß ich nicht, wer das sagt, ja. Also ich finde es, ich werde total aufgehen, im Bliss sein, mit meinem Kind im Sandkasten zu sitzen. Und ja, es gibt diese Momente von Bliss im Sandkasten, aber es gibt auch viele Momente, die einfach sehr, sehr langweilig sind. Ja, über Stunden den Bagger von A nach B zu schieben und noch einen Sandkuchen zu bauen. Ja, das braucht sehr, sehr, sehr viel Hingabe und Ruhe, eine innerliche Ruhe. Und ich habe doch eine starke Antreiberin in mir, die gerne Dinge umsetzt. Ja, ich bin eine Macherin Und gerade für solche Menschen, die gerne tatkräftig sind, sage ich mal, ist es unheimlich schwer, da sich total hinzugeben. Und ich habe so eine Hochachtung, so einen Respekt vor Menschen, die da diese Ruhe haben, das stundenlang zu machen. Ich habe auch irgendwann aufgehört, diesen Anspruch an mich haben zu müssen. Nein, wir müssen als Mütter nicht stundenlang immer im Sandkasten sitzen. Wir können auch andere Dinge machen. Aber es ist auch nur ein Beispiel. Ja, es ist nur ein Beispiel dafür, wo wir Präsenz üben können. Und ich glaube, wir dürfen uns von diesem Bild lösen, dass Praxis nur auf der Matte stattfindet. Also gerade an die Mamas da draußen. Du kannst jeden Tag üben, die ganze Zeit. Unsere Praxis ist das Leben. Unsere Praxis ist der Alltag. Im Sandkasten, beim Wäschewaschen, wie achtsam bin ich? Spüre ich meinen Körper? Atme ich eigentlich jetzt gerade wirklich? Ja, so wirklich so diese Hingabe an den Moment, Achtsamkeit, eines der Prinzipien des Buddhismus, ist wirklich diese Praxis im Alltag zu sehen. Und ich finde das sehr wertvoll, weil wir dann nicht diese Idee haben, oh Gott, ich muss praktizieren. Nein, ich kann die ganze Zeit praktizieren. Wie präsent bin ich wirklich? Wie sehr kann ich mich dem Spiel mit meinem Kind hingeben? Wie sehr bin ich gerade für den anderen Menschen da? So dieses Aufgehen im Moment. Und das ist für mich eine absolut spirituelle Praxis, die abseits der Matte stattfindet und die wir die ganze Zeit und jeden Tag üben dürfen. Ja, also es hat einfach so ein, wie soll ich das sagen, es hat einen Prozess gebraucht, meine Yoga-Praxis, meine spirituelle Praxis mit meinem Alltag zu verweben. Und ich glaube, dass es darum geht, sag ich mal, weaving our spiritual practice, ja, also es zurückzuweben in unser Leben. Das ist übrigens eine Definition von Tantra, ist to weave, ja, also zu weben. Dass wir nicht sagen, hier, da ist das Spirituelle, ja, da gehe ich jetzt und mache Yoga, da gehe ich jetzt und mache meine Meditation, da gehe ich jetzt und mache meine spirituelle Praxis oder da gehe ich jetzt, das Gleiche ist mit der Natur, ich gehe jetzt in die Natur. Nein, ich bin Natur. Das Göttliche lebt in mir. Ich bin zutiefst göttlich. Meine Seele ist zutiefst göttlich. Es ist always there. So, und es geht nur darum, diese Räume zu schaffen, mich mit dieser Göttlichkeit zu verbinden. Und dafür muss ich nicht 2 Stunden auf die Yogamatte gehen. Ich kann das jetzt in diesem Moment, wo wir hier zusammen sind, ja, kann ich tief atmen. Let's do it together. Kann mich fühlen. Kann in diesem Moment mein Spirit fühlen. Meine Seele, die hier mit dir ist. Also es ist immer da. Und ich glaube, für mich war das eine der größten Lessons und ist es auch ongoing. Wie kann ich, und das ist eine Frage, wie kann ich das Göttliche, das Spirituelle in mein Leben, in meinen Alltag zu weben? Also es überall zu sehen, es in jedem Menschen zu sehen, in jedem Moment, in jeder Praxis, in diesem Podcast. Es ist ein ongoing practice und es ist nicht nur auf der Matte. Und das war für mich ein großes Umdenken. Ja, ein großes Umdenken. Und erstmal so, okay, ich bin müde morgens, mein Baby wacht sofort auf, wenn ich Yoga machen möchte, wenn ich aufstehen möchte, okay, dann meditiere ich halt im Bett. Ja, so das wirklich zu sagen, okay, dann muss ich meine Praxis meinem Leben anpassen. Das ist genau das, was Krishnamacharya sagt, ja. The practice has to be adapted to the individual, not the yoga, the individual to the yoga. Ja, also ich muss mich nicht dem Yoga anpassen und sagen, ich muss aber 2 Stunden. Nein, okay, mein Baby ist klein, ich liege im Bett, dann meditiere ich jetzt halt im Bett mit einer geführten Meditation, ich mache eine kleine Atempraxis. Es geht nicht darum, lang und intensiv. Es geht darum, dass du immer wieder das machst. 10 Minuten, früher aufstehen, früher ins Bett gehen abends. Ja, das sind so Keys, praktische Sachen, ja, wie ich es möglich mache. Also ich sage, ich gehe früher ins Bett, ich gehe mit meinem Kind ins Bett und dafür stehe ich aber um 6 Uhr auf und habe schon mal eine Stunde für mich. Das ist so für mich meine heilige Zeit, ja, wo ich jetzt sage, so okay, jetzt. Und dann gehe ich rein irgendwie in die Morgenroutine mit meinem Partner. Oder man wechselt sich eben ab, ne? Wenn der Partner auch sagt, ja, ich möchte auch morgens mal Yoga machen, meditieren. Ja, da sind wir jetzt gerade an dem Punkt, wo Marcel jetzt auch sagt, oh, das würde ich eigentlich auch gern machen. Du machst morgens mal deine Praxis, das würde mir auch gut tun. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir machen einen Plan, wir wechseln uns ab, sodass jeder morgens irgendwie so einen Moment für sich hat, ja, um ganz anders einfach in den Tag zu starten und da zu schauen, was kann ich unternehmen, wie kann ich mein Familiensystem so gestalten, mein Leben so gestalten, dass die Praxis ein stabiler Anker in meinem Leben bleibt, auch in verändernden Lebensumständen. Was brauche ich gerade wirklich? Was nährt mich gerade wirklich? Und auf einer Körperebene merke ich zum Beispiel, und das ist ganz witzig, weil das so ein bisschen full circle ist, weil ich bin ja aus einer sehr physischen Praxis gekommen vor 12 Jahren mit Vinyasa Flow. Und wo ich dann auch gemerkt habe, dann habe ich angefangen zum Beispiel, ich habe noch Embodied Flow die Ausbildung gemacht, 300 Stunden Embodied Flow, habe ich ja auch oft unterrichtet, dann habe ich sag ich mal, noch so eine eigene Kreation gemacht, Feminine Flow, wo es sehr viel auch um auch tantrische Arbeit, Bandha-Arbeit, Energiearbeit geht, wirklich um, sag ich mal, auch die weiblichen Organe, die weiblichen Kraftzentren zu aktivieren, in den Flow zu kommen. Und das ist auch daraus geboren, also der Feminine Flow zum Beispiel, wo ich gemerkt habe, so, das ist das, was ich gerade brauche. Ja, das ist, ich brauche eine weibliche Art zu praktizieren. Das Mama-Werden ist eine zutiefst weibliche Initiation. Das ist das, was ich brauche. Ja, und das Hatha-Yoga hat eine sehr viel männlichere Shiva-Komponente, die wundervoll ist, aber die auch nicht immer passend ist. Ja, und dann zu gucken, okay, was brauche ich eigentlich gerade wirklich? Und es darf sich verändern. Es darf sich verändern. Und in bestimmten Lebensphasen brauchen wir vielleicht auch ein anderes Yoga. Und das ist okay. Und da wirklich zu lauschen, uns das zu erlauben. Weshalb ich auch dann jetzt in meiner aktuellen App, in meiner Membership gesagt habe, ist mir ganz wichtig, dass wir ganz viele verschiedene Stile auch haben. Ja, wir haben weiterhin das traditionell tantrische Hatha-Yoga, wofür wir auch stehen, was wundervoll ist, was so transformierend ist, so heilsam. Moon Hatha ist so, so heilsam. Wir bieten aber auch, sag ich mal, einfach Hatha an, wo es jetzt gar nicht so richtig Richtung Moon oder Sun geht, sondern einfach eine Hatha-Yoga-Klasse, wo die Asanas länger gehalten werden, wo es mindful ist, wo es ruhig ist. Wir haben aber auch Vinyasa-Flow-Klassen, wir haben Feminine-Flow-Klassen, wir haben Embodied-Flow-Klassen, wir haben Yin-Yoga, wir haben Meditation, Yoga-Nidra und jetzt ganz neu zusätzlich Mobility und Pilates. Ja, und ich bin zum Beispiel jetzt deswegen Full Circle. Ich bin große Pilates-Liebhaberin, Pilates-Fan geworden. Yes, ich bin auch eine von denen, die Matcha-Latte trinken und Pilates machen. Ich trinke aber auch noch Kaffee, keine Sorge. Nicht nur Matcha, genau. Und ja, ich merke einfach so, es tut mir wahnsinnig gut. Also diese, es geht ja wirklich so Pilates, geht ja so eine tiefe Muskulatur rein. Die Übungen sind sehr fies, erinnert mich teilweise an Ballettunterricht von früher. Sind sehr fies, aber total gut und ich fühle mich super nach einer, also Pilates-Klasse, nicht Reformer. Wir haben, also die haben auch Reformer, das sind dann so One-on-One-Klassen, aber so Matten-Pilates in der Gruppe mache ich aktuell einmal die Woche und es tut mir wahnsinnig gut und ich fühle mich so gut danach und ich habe wirklich das Gefühl, so auch dem, sag mal, After-Mama-Body tut es sehr, sehr gut. Und was ich daran liebe, ist auch die Simplicity. Ja, es geht gar nicht um eine Spiritualität. Da soll auch nichts spirituell sein. Da wird auch nicht groß reingefühlt. Ich muss immer grinsen, ja, weil ich ja weiß, wie wir im Yoga die Klasse beginnen. Irgendwie, ne, mit erstmal reinspüren, den Körper fühlen, den Raum wahrnehmen, den Atem und so weiter. Und da ist es gleich so, okay, stand, feet, hip wide apart. Let's go, tailbone down, navel in. So, spread your toes. So ist es wirklich so, okay, bam, 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 ja. Wo ich manchmal denke, so ein bisschen, das ist sehr, sehr Shiva, ja, so ein bisschen davon könnte bei manchen Yogastunden gut sein. Ein bisschen mehr Direktion und Führung. Aber ich mag das. Es ist, es bringt eine Simplicity und tatsächlich auch einen spirituellen Aspekt für mich. Also ich merke immer so, dass ich im Pilates, weil das so ganz funktionelle Übungen sind, habe ich ganz viel Raum zum Nachdenken. Und da kommen dann auch immer gute Ideen und ja, Inspirationen zu mir. Also ich merke dann auch immer so, es trotzdem passiert da was, ja, auch wenn es nicht, ich sag mal, mit einer Intention irgendwie spirituell ist. Und ja, also das ist das eine, sag ich mal, was, wo ich merke, so, das ist so körperlich, was mir Freude macht. Ich gehe einmal die Woche zum Personal Training. Ja, Muskelaufbau wird im Alter wichtiger. Damit muss ich mich auch beschäftigen. Proteine, genau, das mache ich auch. Sag ich mal, zu meinem Yoga, weil ich einfach merke, okay, das Yoga reicht einfach nicht. Für mich ist Yoga einfach kein Workout. Es ist für mich, ich, also du kannst mich jagen mit Klassen, wo, weiß ich, in 15 Minuten die rechte Seite gemacht wird und nochmal rüber und ins Wild Thing und zurück in die Plank und nochmal unten durch. Und dann denkst du so, um Gottes Willen, das ist auf der anderen Seite auch nochmal alles. Also das finde ich, ja, kannst mich mit jagen und sowas. Habe ich gar keinen Bock drauf. Und ganz viele Vinyasas zwischendurch und laute Musik und wo ich überhaupt nicht atmen kann, weil es viel zu schnell ist. Also stresst mich, stresst mein Nervensystem. Also ich stelle mir auch mal die Frage so, was braucht mein Nervensystem? Ja, es braucht nicht noch mehr Stress, es braucht nicht noch mehr durchpowern, sage ich mal, sondern schon Kraft, aber eine ruhige Kraft, ja. Genau. Und ich gehe jetzt einmal die Woche zum Afro-Dance, also wieder zurück Full Circle zum Tanzen auch, weil ich liebe Tanzen. Es bringt diesen Spaßcharakter, Herz-Kreislauf-System wird trainiert, auch wichtig im Alter. Was ich auch nicht unbedingt mir im Yoga hole. Ja? Also kann man, ja, mit ein paar Sonnengrüßen und Vinyasa natürlich auch im Herz-Kreislauf trainieren, aber es ist einfach so Cardio so ein bisschen, ne? Das brauche ich auch. Genau. Und zusätzlich zu meinem Yoga, weil ich einfach merke, okay, ich brauche auch ein bisschen andere Sachen noch, ne? Und gleichzeitig I love Yoga. Ich habe gestern erstmal 1,5 Stunden Yin für mich gemacht. I love it. Die Meditation. Für mich ist mein Non-Negotiable die Meditation jeden Morgen. Das ist für mich wirklich, ich praktiziere aktuell Mantra-Meditation, merke einfach, wie gut mir das tut. Und da bin ich gerade sehr, sehr tief drin, auch seit unserer, falls du zuhörst und mitgemacht hast, Shakti-Journey durch die tantrischen Göttinnen. Mantra-Praxis ist etwas, was wirklich tief transformierend ist, was wirklich den Geist reinigt, klärt und erweitert. Es ist wirklich, es ist magisch auf eine ganz tiefgehende, profunde Art und Weise. Und und habe einfach gemerkt, auch die Meditation ist etwas, was ich noch mehr vertiefen möchte, auch in den nächsten Jahren, in meiner eigenen Praxis, aber auch in meinem Unterricht, was mir sehr, sehr gut tut und was ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, ja, Kopf oder Körper, sage ich jetzt mal, Geist oder Körper, dann würde ich immer den Geist wählen, weil dann würde ich immer sagen, ich darf nur eins heute machen, Meditation oder Yoga, dann würde ich immer sagen Meditation, weil das den größten Effekt hat auf meine Stimmung, wie es mir geht, wie der Rest meines Tages ist, wie ich drauf bin und letztendlich auch auf meinen Körper, denn ich bin einfach entspannter, ne? Also mein Nervensystem ist einfach ruhiger. Ihr Lieben, ja, das war so eine kleine Journey durch die letzten Jahre meines Unterrichts und meine eigene Praxis und ich finde es nach wie vor spannend, wie sich das verändert, wie sich verändern darf und ja, wie ich auch jetzt zum Beispiel durch die App gemerkt habe, es macht mir auch Freude, ja, weil das war auch die Intention mit der App und der Membership zu sagen, wir machen alltagstauglichere Snippets, ja, weil Live-Klassen, da kann man vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde da sein. Aber im Alltag ist es wirklich funktional zu sagen, ich habe 10 Minuten, ich habe 15 Minuten, ich habe 20 Minuten. So. Und diesen Fokus lenken wir auch gerade auf der App und das kommt wahnsinnig gut an. Ja, ihr liebt so, weiß ich nicht, Morning Quick Fix oder solche Klassen, wo ich ehrlicherweise früher, also Vinyasa Flow habe ich mit angefangen und dann tantrisches Hatha Yoga und da war ich so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen abgeturnt von, weil ich so, Morning Quick Fix, das ist ja nur für den Körper, ja, ist völlig oberflächlich oder sowas, ne, wie, was weiß ich, Morning Flow oder frisch in den Tag, ja, solche Titel, die haben mich eher so ein bisschen abgeschreckt und ich war so ein bisschen so, aber das ist ja gar nicht der Purpose von Yoga, es ist ja so eine spirituelle Praxis, ja, auch. Und da merke ich einfach so, da hat sich mein Bewusstsein weiterentwickelt, geöffnet und erweitert, dass ich sage, alles, was dich verbindet mit dir, mit deinem Körper, mit deinem Atem, alles, was dich mehr bei dir ankommen lässt, mit deiner Seele in Verbindung kommen lässt, ist gut. Egal, ob das 10 Minuten Morning Quick Fix ist, ob das 5 Minuten Meditation sind, Pranayama, whatever. Wenn es dir gut tut, wenn du eine höhere Version von dir deswegen wirst, weil du das heute Morgen 10 Minuten gemacht hast, dann ist das geil. Und dann ist es spirituell. Und dann muss man nicht erstmal 1,5 Stunden die Kundalini hoch und runter jagen. Das reicht. So, und da hat sich mein Blick einfach sehr viel, ja, geweitet, verändert. Und ich nehme irgendwie, deswegen auch so Full Circle, es ist so ein bisschen witzig, dass ich so jetzt auch wieder ein bisschen mehr bei der, ich sag mal, körperlichen Funktionalität ankomme, wo ich ja herkomme, vom Tanz, vom Vinyasa Flow, und zu merken, okay, da ist aber auch ganz viel Wert drin, ja, Pilates, da ist ganz viel Wertvolles drin und nehme aber all das, was ich aus dem Tantra mitgenommen habe, aus dem Hatha-Yoga, ja, das Feingefühl für Energetik, für Stundenaufbau, die energetische Wirkungsweise der Asanas, das ist ja nicht weg, das nehme ich mit, ja, in eine Morning-Quick-Fix-Klasse oder was weiß ich, ja, also wo es irgendwie eher um einen anderen Fokus geht, aber das liegt sozusagen drunter, das ist nicht weg. Und das ist irgendwie sehr, sehr schön zu merken, okay, es darf sich auch meine Art und Weise, Yoga weiterzugeben, darf sich erweitern, darf sich verändern. Nein, und es muss nicht immer super deep sein, damit es effektiv ist. Es muss nicht immer lang sein, damit es effektiv ist. Und das sind so meine Erkenntnisse der letzten Jahre. Und das heute ist eine Einladung, ja, was ich hier mit dir geteilt habe, eine Einladung, sich immer wieder zu erinnern, dass unser Yoga sich verändern darf, genauso wie du dich veränderst. Den Satz habe ich übrigens auch in meinem dritten Buch Soulful Mama geschrieben, ja, dein Yoga darf sich verändern, so wie du dich veränderst. Und gerade wenn wir Mama werden, das anzuerkennen, das zu erlauben, da liebevoll mit uns zu sein, nicht streng mit uns zu sein, sondern wirklich zu lauschen. Unser Körper ist so weise, der weiß das genau, was er braucht. Und sich nicht dadurch zu peitschen. Ja, und ich glaube, dass das auch ein Zeichen von Wachstum ist, von Weiterentwicklung, von Reife, das zu erkennen und auch von Selbstliebe. Ja, Yoga nicht als ein weiteres Dogma, ein weiteres To-Do zu sehen auf unserer Liste, was wir abzuhaken haben, damit wir eine gute Spirituelle sind oder eine gute Lehrerin sind, dass es kein Leistungsnachweis ist, sondern dass es wirklich hier um eine Beziehung geht. Also eine Beziehung zu unserer Seele, eine Beziehung zum Größeren, eine Beziehung zu unserem Körper und dass diese Beziehung sich auch verändern darf. Ja, weil so wie wir ständig in Veränderung sind. Und ja, ich lade dich ein, die Frage mitzunehmen, nicht was sollte ich praktizieren, sondern was nährt mich jetzt gerade wirklich? Und vielleicht hast du ja auch Lust, hier unter dieser Podcast-Folge zu kommentieren, wie hat sich deine Praxis in den letzten Jahren verändert? Ja, was war vielleicht so deine Reise in so ein paar Stichpunkten und was brauchst du gerade? Was merkst du gerade in deiner jetzigen Lebensphase? Was brauchst du gerade? Was ist die Praxis, die dich nährt im Yoga? Wozu fühlst du dich hingezogen? Ja, zum Beispiel auch Fun Fact. Ja, ich habe eine Umfrage gemacht. Was für ein Retreat wünscht ihr euch? Aktuell gebe ich ein Retreat im Jahr. Die letzten zwei Retreats waren Women's Empowerment Retreats. Das war nicht wirklich ein Retreat, das war wirklich Self-Development, Workshop, Intensive, ja. Viel Embodiment und Tanz und aber auch viel Power und viel Bewegung. Und ihr habt euch Yin-Yoga gewünscht. Und das ist interessant, ja, weil ich glaube, viele von uns brauchen zutiefst Yin. Also wir brauchen das Weibliche, das Weiche, die Hingabe, das Loslassen, die Stille, das Nichtstun. Und ich bin ganz gespannt, ja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich unheimlich. Yin Elements startet am Sonntag. Das wird wirklich ganz schön. Ich freue mich da unheimlich drauf, weil es für mich auch eine Einladung ist, ja, in die Stille zu gehen, ins Langsame zu gehen und auch ins Weniger zu gehen. Ja, weniger geben, weniger tun, weniger machen. Und das ist für mich auch, glaube ich, eine große Aufgabe jetzt, wirklich weniger Input, ja. Ich bin total entspannt, freue mich mega drauf. Und sonst war ich wirklich immer bis zum letzten Tag mich aufs Retreat vorbereitet. Und jetzt bin ich so, hey, das wird richtig cool. Chill mal so. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Also mehr Yin ist bestimmt für viele auch die Antwort. Was brauche ich wirklich? Mehr Yin, mehr Stille und Meditation. Das ist, bin ich fest davon überzeugt. Das brauchen wir alle dringend. Ich habe gerade erst gestern wieder gelesen, der Satz vom Dalai Lama, vielleicht hast du den schon mal gehört. Wenn alle 8-Jährigen auf dieser Welt lernen würden zu meditieren, dann hätten wir in einer Generation Weltfrieden. Wow. Also die Aussage haut rein, gerade in diesen Zeiten, wo ich echt gedacht habe, wow, ja, das, so ist es. Also wenn wir lernen, unseren Geist zu beruhigen, wenn wir lernen, weniger reaktiv zu sein, mehr in Verbindung mit uns zu sein, mit unserer Seele zu sein, dann sind wir einfach, agieren wir aus einem ganz anderen Ort in uns, ja, aus einem höheren Ort. Und treffen demzufolge auch bessere Entscheidungen, ja. Mehr Frieden senden wir aus, mehr Liebe und sind bewusster. Gut, ihr Lieben, in diesem Sinne, schreibt mir gerne drunter, was brauchst du jetzt gerade wirklich? Wie hat sich deine Praxis verändert über die letzten Jahre? Ich wäre mega gespannt, das von euch zu hören. Was brauchst du in deiner aktuellen Lebensphase? Und ja, wenn du Lust hast, deine Praxis zu vertiefen, dich unterstützen zu lassen auch in deiner Praxis, dafür habe ich diese App, diese Membership gemacht, die Wanda Badwal Yoga App, Yoga Membership. Du kannst die App runterladen, du kannst dir meine zwei Memberships, die zwei Abos anschauen auf meiner Website wandabadwal.com. Schau dich da gerne mal um. Du kannst es 10 Tage lang kostenlos testen, völlig risikofrei, also sehr, sehr gerne. Und das ist auf jeden Fall eine große Unterstützung. Ich selber praktiziere übrigens auch ab und zu mit Apps, weil ich das auch gerne mag, mich inspirieren zu lassen von außen, mich guiden zu lassen, ja, also unbedingt. Und ich glaube, das ist gut investiertes Geld in uns selbst, nämlich in unsere Sanity, ja, in unseren Seelenfrieden, in unsere geistige, mentale Gesundheit und körperliche Gesundheit natürlich. Okay, ihr Lieben, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da warst. Ich habe nicht auf Stopp gedrückt übrigens auch. Und es hat mir viel Freude gemacht. Und jetzt hier, lass mal einchecken am Ende der Praxis, wollte ich schon sagen. Ja, ist auch irgendwie eine Praxis, ne? Podcast. Für mich auf jeden Fall eine Praxis. Und für dich, ja, vielleicht Inspiration, Weiterbildung. Und auch immer ein Moment, wo wir uns connecten können mit uns selbst. Wie geht's dir jetzt am Ende dieser Podcast-Folge? Vielleicht magst du nochmal einchecken mit dir, vielleicht kurz die Augen schließen, tief ein- und ausatmen. Hat sich irgendwas verändert, körperlich, mental, emotional? Ja, ich merke, ich bin ein bisschen gelöster. Die Ibuprofen hat gewirkt. Mein Wärmepflaster schwitzt mir in den Rücken. Wir haben heute hier 27 Grad. Und Ja, ich habe hier trotzdem warmes Pflaster im Nacken auch noch. Und ja, und ich fühle mich erfüllt, beglückt, mit euch hier zu sein. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Und ich wünsche noch einen wundervollen Tag und freue mich, von dir zu lesen. Bis ganz bald, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga- und Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder eine der ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadwall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.